Ja, erstmal vielen Dank für die wunderbaren Beiträge und dass wir ja uns gemeinsam hier im Hause Gottes einfach ermutigen können. Und ja, ich finde es einfach nur schön, dass es so farbenfroh irgendwie ist. Ja, der eine erzählt davon, der andere erzählt davon und wir können einfach zusammen als Gemeinde für diese Dinge beten. Wunderbar. Ja, ich durfte vor kurzem so einen Artikel in einer Zeitschrift lesen. Es war die Faszination Bibel. Vielleicht sagt dem einen und dem anderen diese Zeitschrift irgendetwas. Und da kam die Frage auf, hast du schon mal vor Gottes Wort gezittert? Und ich persönlich fand die Frage wirklich recht interessant. Und da habe ich mich mal einfach auf die Suche gemacht, so was sagt denn überhaupt das Wort Gottes denn dazu? Ne? Also habe ich schon mal vor Gottes Wort gezittert? Und die erste Stelle, die dann halt, die mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist dann Jesaja Kapitel 66, die Verse 1 und 2, genau. Das ist ja auch jetzt hier, ne? Also ich muss mich auch noch dran gewöhnen. Ja, lass uns das mal lesen. Jesaja, Kapitel 66, die ersten zwei Verse. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir denn bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Denn dies alles hat meine Hand gemacht und so ist dies alles geworden, spricht der Herr. Ich will aber den ansehen, der demütig und zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Es ist schon wirklich sehr interessant, wenn wir uns diese Verse mal näher anschauen, dann zeigt uns diese Folgendes. Zum einen haben wir es hier mit einem absolut mächtigen, mit einem erhabenen Herrscher zu tun. Und ich fand das so interessant, der Thron und die Erde, oder die Erde ist der Schemel für meine Füße. Ja, wir haben vorhin ja das Video in der Anbetung gesehen, erstmal vielen Dank dafür, wie gewaltig das Universum überhaupt ist. Und dann sehen wir, dass Gott sagt, die Erde ist der Schemel für meine Füße. Also Schemel, ein kleiner Tritthocker sozusagen. Ja? Also wie oft kleine Kinder, wenn wir die zum Waschbecken hinstellen, so jetzt wasch dir mal die Hände, dann gibt es so kleine Höckerchen. Und so sagt Gott von der Erde, diese Erde ist der Schemel, der Tritthocker quasi für meine Füße. Es ist einfach nur erstaunlich, mit welchem mächtigen Herrscher wir es hier zu tun haben. Und man sieht ganz schnell, ich als Mensch bin jemand, der ja nichts bin, der ich nichts habe. Und nicht von ungefähr stellt Gott dann auch diese Fragen und sagt, was für ein Haus wollt ihr mir denn überhaupt bauen? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Mit anderen Worten könnte man vielleicht sagen, wie wollt ihr mit eurer Begrenztheit mir einen Ort schaffen, der ich doch grenzenlos bin? Wie wollt ihr mich in ein Haus setzen? Und Gott setzt da noch an oben einen drauf und sagt, egal was ihr macht, das alles habe ich mit meiner Hand gemacht. Und alles ist so geworden. Und bei diesen Fragen des Schöpfers merken wir auch ganz schnell vielleicht, bekommt der eine und der andere dann so ganz schnell mal Hiob wieder auch so ins Gedächtnis gerufen, ja, wo Gott ihm dann in den drei Kapiteln, glaube ich, sind es ganz klar aufzeigt, wer er ist. Aber bei diesen Fragen von Gott, von dem Schöpfer, dem Allmächtigen, merken wir einfach nur, wir können ihn überhaupt nicht fassen. Aber kann man vor einem Gott zittern? Ich finde, was danach kommt, ist einfach nur so ein wunderbarer Satz, der für jeden Menschen wirklich lebenswichtig ist. Ich will aber den ansehen, der demütig, der zerbrochenen Geistes ist und der zittert vor meinem Wort. Was für eine wunderbare Aussage ist das hier für denjenigen, der in Demut sagen kann, mein Leben gehört ganz dem Herrn und ich tue alles zum Lob seiner Herrlichkeit. Für denjenigen, der im zerbrochenen Geist sagen kann, ohne Jesus will ich nichts, ohne Jesus kann ich nichts und ohne Jesus möchte ich auch gar nichts tun, nur er kann mich neu beleben. Und für denjenigen, der vor Gottes Wort zittert. Aber was genau ist denn nun damit gemeint, vor Gottes Wort zu zittern? Wie kann so etwas überhaupt aussehen? Ja, also das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe und dann kam natürlich so ein bisschen Ironie dann auch noch dazu und dann dachte ich, ja, soll ich mich so wie die Sportler nach einem hitzigen Wettkampf in eine Eiswanne mit der Bibel setzen und dann so die Bibel lesen oder darf ich die Bibel vielleicht nur im Winter lesen, wenn es einem kalt ist, sodass man zittert? Das ist natürlich Quatsch, ja, aber was heißt das denn jetzt? Und ich möchte mit euch zusammen ganz den Ganzen auf den Grund gehen und einfach nur sehen, was für ein wunderbarer Teil dieser Verheißung wir sein können. Und für mich gab es so ein ganz bestimmtes prägendes Bild in diesem Zusammenhang vor Gottes Wort zittern. Weiß nicht, sagt euch dieser Berg etwas? Wer weiß, welcher Berg das ist? Sinai, Horeb, ja, Horeb ist das Gebirge, Sinai ist der Berg, genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Und in diesem Zusammenhang können wir da in 2. Mose 20 die Verse 18 und 20 einmal lesen. Ja, hier ist es so, das Volk Israel steht vor diesem Berg und sie bekommen gerade von Gott die 10 Gebote vorgetragen. Und wir können dann diesen Abschnitt kurz lesen, 2. Mose 20, 18 bis 20. Und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und er sprach zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ich glaube, keiner von uns hat wahrscheinlich jemals beim Bibellesen so ein Spektakel erlebt, ja, dass dann auf einmal die Wände wackelten und das Bett bebte. Aber diese Verse sagen irgendwie eine ganz bestimmte Wahrheit aus. Und zwar, wenn Gott redet, geschieht dies mit einer absoluten Klarheit und mit einer unglaublichen Vollmacht. Und dieses gleiche Prinzip können wir auch bei Jesus sehen, als er in seiner Zeit hier auf der Erde wirkte. Und da steht immer wieder, und er redete mit einer Vollmacht. Und dann wird der Vergleich gezogen, die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht hatten. Aber jetzt stellt sich die Frage, möchte Gott, dass wir Angst haben, wenn er redet? Ich denke, nein. Auch Mose drückt es hier so aus. Und er sagt zum Volk, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, aus diesem Grund möchte Gott nicht, dass wir Angst vor ihm haben, weil Angst einen Menschen steuern kann, ihn zu einer Entscheidung zwingt, die er in einem klaren Zustand so vielleicht niemals treffen würde. Gott möchte vor, jetzt kommt's auf die Bibelstelle, vor deinen Augen, also auf deinem Angesicht sehen, mit welcher Ehrfurcht du vor ihm stehst. Er möchte deine Haltung ihm gegenüber sehen, ob sie in Demut dasteht. Der Herr möchte deine Einstellung zur Sünde sehen. Und er möchte eine reine Verehrung im Lebenswandel sehen. Und ich glaube, wenn wir verstanden haben, was es bedeutet, ein ehrfürchtiges Bewusstsein von der Heiligkeit und der Allmacht Gottes zu haben, also die Scheu und die Furcht auch davor, Gottes Gebote zu übertreten, ich glaube, dann wissen wir, was es bedeutet, vor Gottes Wort zu zittern. Ich glaube, der Schlüssel für dich ist herauszufinden, wo stehe ich Gott gegenüber. Nun, dadurch, dass ich diese Predigt ja hier am Sonntag jetzt in einem Gottesdienst halte, kann das vielleicht ganz schnell so eingeordnet werden, dass es nur für Christen bestimmt ist. Aber ist dem so? Schauen wir uns mal an, was der weise König Salomo in seinen Sprüchen sagt, und zwar in Sprüche 9, Vers 10. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Salomo stellt in diesem ganzen Kapitel so zwei Eigenschaften vor, ja, die der Mensch haben kann. Zum einen ist es die Weisheit und zum anderen, sagt er, ist die Torheit, also die Dummheit oder die Unvernunft. Jetzt kommt man aber irgendwie so an einem Problem vorbei. Dann habe ich mich gefragt, auf der Welt gibt es so viele Menschen, die viel mehr Weisheit besitzen als ich jetzt zum Beispiel. Kann man dann, wenn man jetzt diesen Vers liest, direkt davon ausgehen, dass diese Menschen mehr Gottesfurcht haben? Und hier steht ja, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Ich glaube nicht, denn die Bibel unterscheide den Begriff Weisheit. Die eine Weisheit beschreibt Menschen, die sich so ja, tief schürfende Gedanken über die Grundlegung der Welt machen und des menschlichen Lebens. Ja, also wer war zuerst da, ne, das Ei oder die Henne und so weiter. Ne? Also solche Fragen werden dann ja gestellt. Das sind aber alles Dinge, die völlig losgelöst von der Offenbarung Gottes sind, also die überhaupt keine Relevanz spielen. Und dieses philosophische, weltliche Denken verwirft Gottes Wort ausdrücklich und sagt zum Beispiel in 1. Korinther 1, es ist irreführend, es ist töricht und es ist nichtig. Mit anderen Worten, es ist einfach nur dumm, wenn ihr euch Zeit darüber verschwendet, so nachzudenken. Also ist es eigentlich schon recht deutlich, dass König Salomo diese Weisheit hier nicht meint. Das Interessante ist, in dem Kapitel 8 ja, der Sprüche offenbart sich die Weisheit Gottes als eine Person. Und das ist wirklich so wunderbar einfach nur zu lesen. Wir können mal Sprüche Kapitel 8, Vers 22 und 23 lesen. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang, vor den Ursprüngen der Erde. Nun, wer oder was wird hier beschrieben? Ich denke, es ist klar, denn Jesus Christus ist die Weisheit in Person. Und was auch noch interessant ist, hier in Vers 23 wird ja das Wort eingesetzt genutzt. Und das ist das gleiche Wort, welches wörtlich gesalbt bedeutet. Und auch genau dieses Wort nutzt David in seinem prophetischen Psalm 2, wo er über den Messias spricht und er Jesus Christus auch als den Gesalbten vorstellt. Und 1. Korinther 1, Vers 30 beschreibt uns das Ganze nochmal ganz deutlich: Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wunderbar, einfach nur herrlich. Jesus Christus ist diese vier Punkte und noch viel mehr. Er ist die Weisheit, er ist uns zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung geworden. Und jetzt kann man auf den Punkt kommen und sagen, die Furcht des Herrn ist der Anfang in Jesus Christus. Also muss der Mensch, der jetzt noch vielleicht kein Christ ist, eine gewisse Akzeptanz aufbauen, sich hinterfragen und quasi diesen Prozess der Buße in sich wirken lassen. Und dann heißt es, erstens, dieses Thema betrifft absolut jeden Menschen, denn jeder kommt irgendwann an den Punkt, wo er sich fragen wird, brauche ich Jesus Christus? Und zweitens, der Punkt für uns, ohne Buße, ohne tiefste Ehrfurcht, ohne Staunen und ohne Ergebenheit vor Gott, werden wir das Erlösungswerk Christi in seinem vollen Ausmaß nie erfassen können. Und in diesem Sinne wünscht Paulus auch den Ephesern, das können wir mal in Epheser 3, Vers 14 bis 21 lesen, ist auch so wunderbar, das passt auch so, bin ich auch begeistert wieder vom Heiligen Geist, einfach nur heute, wie er alles so zusammenführt, die Anbetung und auch die Mitteilungen. Und auch jetzt dieser Abschnitt hier in Epheser 3, 14 bis 21, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, und jetzt kommt das volle Ausmaß, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus. Auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Jesus Christus. Und bei diesem Punkt möchte ich uns alle ermutigen, die in unserer Ortsgemeinde hier sind, die vielleicht auch in überregionalen Gemeinden tätig sind oder auch dort sind oder die zur weltweiten Gemeinde Christi gehören und arbeiten. Ich habe eine Frage. Inwiefern haben wir Ehrfurcht vor der Gemeinde? Oft ist man als Mitarbeiter echt entmutigt, weil vielleicht Gegenwind kommt, weil wir vielleicht mit der einen oder anderen Person nicht ganz klarkommen, weil wir zu den verschiedensten Themen unterschiedliche Ansichten haben. Vielleicht auch einfach, weil wir den Dienst im Moment einfach gerade nur nach Vorschrift machen. Oder weil man seinen Dienst nur noch macht, damit die Menschen in der Gemeinde merken, dass du eigentlich seit längerer Zeit gar keine Beziehung zu Jesus hast, aber die Fassade gehalten werden muss. Wie siehst du aktuell überhaupt deine Gemeinde? Ist es ein Ort und eine Gemeinschaft, wo man einfach eben hingeht, weil man es ja einfach immer schon so macht? Oder wenn es einem selbst nichts bringt, dann, ja, dann kommen wir wenigstens wegen den Kindern, damit die zur Sonntagsschule gehen können. Oder Hauptsache, ich treffe da alle meine Freunde. Sehe ich Gemeinde vielleicht schon als einen Verein, ne, so wie wenn man einen Kaktus- oder Kaninchenverein gründet, sodass jeder, der hinkommt, hier, man sich daran misst, wer hat den größeren Kaktus und wer hat das fettere Kaninchen. Aber so ist es nicht. Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, der wächst und lebt. Die Gemeinde ist auf einen auferbaut, Jesus Christus, und sie ist seine Braut. Die Gemeinde besteht aus seinen Kindern, und jeder von euch ist ein lebendiger Stein im Hause Gottes. Jesus Christus ist derjenige, der Gemeinde baut und dem sie gehört. Inwieweit habe ich noch Ehrfurcht davor? Oder bin ich gerade vielleicht in meinem Dienst so verbohrt, dass ich denke, ohne mich läuft der Laden sowieso nicht? Wir müssen uns das mal vorstellen, bei der Aufnahme in die Gemeinde Gottes hat Jesus dich als einen lebendigen Stein in sein Haus eingefügt, damit du dort dienen kannst, wo er dich hingestellt hat. Zu Anfang bist du vielleicht glücklich und zufrieden und setzt dich in deinem Bereich voll ein, wo du hingestellt wurdest. Und jetzt kommt der Alltagstrott. Deine Beziehung zum Herrn ist so lala. Und deine Geschwister in der Gemeinde gehen dir voll auf die Nerven. Und jetzt sagst du, also hier gefällt es mir nicht mehr, ich glaube, ich suche mir einen anderen Platz. Und ziehen wir das Bild mal ins Praktische. Ja, Peter hat vorhin schon gefragt, hier bei euch, wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Ich weiß es, dass einige schon hier Häuser gebaut haben oder gerade mittendrin sind. Und stellen wir uns das mal vor, was wäre, wenn so ein paar Steine auf dieser ekelhaften Wetterseite, ne, einfach sagen würden, boah, also immer dieser Regen hier, der geht mir so auf den Zeiger, ich glaube, ich gehe lieber auf die Südseite. Ne, da ist schön die Sonne. Und dann sagt der Nachbarstein, hör mal, du sprichst mir sowas von aus der Seele, ich komm mit. Ich denke, als Bauherr wird dir dann wahrscheinlich Angst und Bange werden, ne? Wenn du dann siehst, dass dir dann deine Steine dann so allmählich dann flöten gehen und dein Dachstuhl dir irgendwann sagt, adieu. Also ich möchte in diesem Haus nicht leben. Aber jetzt wieder zurück zur geistlichen Situation. Im Haus des Herrn, ist das okay? Stellst du dir vielleicht mal diese Frage? Bist du vielleicht gerade einer dieser Steine? Und was entsteht bei so einer inneren Einstellung am Hause Gottes? Es gibt ein unansehnliches, hässliches Loch. Weil du entschieden hast gerade, dass es nur um dich geht und nicht um den Bau der Gemeinde. Wenn ich so eine Entscheidung treffe, hat das etwas mit Ehrfurcht vor Gott und seiner Gemeinde zu tun? Ich glaube, wenn Jesus von mir persönlich, von uns Menschen abhängig wäre, was den Bau der Gemeinde betrifft, dann wäre dieses Projekt schon spätestens an Pfingsten zum Scheitern verurteilt. Aber was wunderbar ist, was Jesus hier in dem Matthäus-Evangelium zu Petrus sagt. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt hier nicht, Petrus, du bist so ein toller Typ, du bist so ein Jünger mit so viel Power und es ist, ich glaube, nur du kannst die Gemeinde bauen und deshalb soll auf dich die Gemeinde gebaut werden. Nein, so ist es definitiv nicht gemeint. Jesus benutzt hier ein Bild, was man im Griechischen ein bisschen besser versteht. Im Griechischen heißt Petrus, Petros, was so viel wie Stein bedeutet. Und Felsen oder großer Stein oder Felsengebirge heißt im Griechischen Petra. Also sagt Jesus eigentlich, ich selbst bin dieser Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird, aber du, Petrus, sollst als Stein ein Teil davon sein. Es gibt eine Sache, die seit Pfingsten unaufhörlich gebaut wird, und das ist die Gemeinde. Selbst wenn örtliche Gemeinden aufgrund von Verfolgung zerschlagen werden, was wir, glaube ich, in unserer Zeit, in unserem Wohlstand überhaupt nicht kennen und überhaupt nicht nachvollziehen können. Aber wenn wir dann so Berichte wie Open Doors oder so vor uns haben, wo Gemeinden wirklich verfolgt werden, wo Menschen getötet werden, nur aufgrund dessen, dass sie in den Namen Jesu Christi glauben, dann können wir trotzdem sehen, dass Gemeinde immer weiter gebaut wird. Und vielleicht ist es auch gerade bei dir so, dass du sagst, gerade nicht so viel Zeit für den Herrn zu dienen oder mir fehlt auch so ein bisschen die Lust. Und vielleicht wird sogar dadurch der Wachstum in deiner örtlichen Gemeinde gehemmt. Aber trotzdem wissen wir und dürfen wir wissen, Jesus Christus baut Gemeinde immer weiter. Aber er möchte sie mit dir bauen. Weil Jesus auch zu dir sagt, ich selber bin dieser Felsen, auf dem die Gemeinde gebaut wird, aber du sollst ein Teil davon sein. Weil ich dir eine Gabe gegeben habe, mir und der Gemeinde zu dienen. Und wie herrlich wird das dann sein, wenn Jesus mit dir in der Ewigkeit sein wird und so dein Leben Revue passieren lässt und dir aufzeigt, schau mal in der Gemeinde, hast du mir gedient und durch deine Hingabe haben Menschen sich Gedanken über ihr Leben gemacht. Oder durch deine Opferbereitschaft warst du deinen Kindern und auch den Kindern in der Gemeinde ein wunderbares Vorbild. Oder die Liebe zu deinen Geschwistern, zu deinen Mitmenschen in der Gemeinde hat Menschen von außerhalb in ihnen eine Sehnsucht bewirkt, sodass sie zu mir umgekehrt sind. Wie wunderbar wäre das doch, wenn Gott so ein Zeugnis von dir geben würde und wenn wir das von ihm hören können. Gott möchte, dass du in allen Bereichen, ich habe jetzt nur einen hier ausgewählt, vor ihm Ehrfurcht hast. Ob es nun vielleicht im persönlichen Bibelstudium ist oder in der Gemeinde. Jesus möchte mit dir Gemeinde bauen, seine Gemeinde bauen. Vor Gott und seinem Wort zu zittern hat nichts mit Angst zu tun. Im Grunde ist es eher eine Sache des Blickwinkels und des Standpunktes. Wer ist Gott und wie sehe ich ihn? Wie sehe ich sein Wesen? Wie sehe ich seine Macht? Wie sehe ich seine Gerechtigkeit? Wer bin ich und was ist meine Stellung als Mensch vor diesem allmächtigen Gott? Und ich glaube, wenn wir diesen Zusammenhang verstehen und akzeptieren, können wir unser Leben in dieser besonderen Dualität leben zwischen der Gottesfurcht und der Liebe Gottes. Und 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18 sagt zum Schluss, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Und mein Fazitsatz zu diesem Wort ist, wenn du Jesus vollkommene Liebe erfahren hast, dann ist Angst für dich ein Fremdwort, aber Gottes Furcht an oberster Stelle. Amen.